Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Also was mich immer schon geärgert hat, ist, dass es hier einfach keine kleinen Wegen gibt. Ich will ja eigentlich keinen Rieseneinkauf machen. Ich bin kurz jetzt zwar auf dem Weg zum Supermarkt. Ich brauche ja eigentlich nur Obst und Gemüse, aber die ist ganz hinten die Abteilung. Also latschen wir da jetzt weiter. Vorbei an den Chips, vorbei an den Knabbersachen. Ich sehe jetzt erstmal nur lauter Kuchen, Fertiggebäck. Das brauche ich alles nicht. Gefüllte Hörnchen. Sind wir aber hier am Kühlregal und ich gucke, okay, nee, Bubble Tea will ich nicht zum Mittagessen. Ich brauche irgendwas Schnelles. Ein Trinkjoghurt mit Teezucker, Fruchtzwerge. Ah, Schafskäse. Schafskäse ist gut, den wollte ich wirklich mitnehmen. Okay, so ein Linsensalat ist sogar die Ampel drauf, ist aber jetzt auch eher eine C. Nun ja, jetzt kommen wir durch die Müsli-Abteilung, aber jetzt kommt erstmal jede Menge. Gummibärchen. Brauche ich Gummibärchen? Vielleicht brauche ich Gummibärchen. So, und jetzt müssen wir hier durch. Letzte Meter vor den Kassen, wo man richtig viel anstehen muss. Da steht jetzt die Aktionsware. Gut, klar, da würde ich sie auch hin platzieren. Logisch. Alkohol, Alkohol, Alkohol. Richtig viel. Auch schön direkt an der Kasse nochmal so ein Riesenaussteller. Und was ist drauf? Quasi nur Schokolade. Man wartet quasi nochmal neben Snacks, die to go da verfügbar sind. Na, da ist sogar eine Lebensmittelampel drauf. C. Naja, immerhin. Aber das brauchen wir natürlich alles nicht. Aber man muss hier trotzdem vorbei. Drumherum kommt man nicht.
Ich war einkaufen.
Ich habe es gehört. Kommt mir bekannt vor.
Ja. Ja. Fühltest du dich erinnert?
Ich war geistig in dem Supermarkt, in dem ich, da wo ich wohne, meistens einkaufen gehe. Und ich habe dieses Bild vor Augen, weil also wie vermutlich bei dir auch und wie das allen Eltern mit kleinen Kindern geht, ja, findet ja Einkaufen im Supermarkt sowieso schon fast immer in der absoluten Stresssituation statt. Und ich glaube, das geht in Wahrheit auch vielen Menschen, die keine kleinen Kinder haben, so, weil in einem Arbeitsleben, in dem du, egal was du beruflich machst, immer mehr zeitlich eingespannt bist und fremdbestimmt bist, diese Anspannung, dieser Stress, der führt ja nochmal zusätzlich dazu, dass du diesem ganzen sensorischen Wahnsinn, den du da ausgesetzt wirst, noch ausgelieferter bist als sowieso schon. Also ich habe dann immer so vor Augen, wie drei Kinder in drei Richtungen zerren und schreien und ja auch quasi genau auf Augenhöhe der Kinder diese Quengelware platziert ist, ob das jetzt Chips sind, Schoko, irgendwas oder auch einfach. Ja,
darauf reduziert sich's aber, ne? Du sagst jetzt Chips, Gummibärchen, Schoko. Das ist es doch im Grunde genommen, ne?
Ja, und selbst wenn es die mal gerade nicht sind, dann sind es irgendwelche, da sind wir wieder bei den Ultra-Processed Food Sachen, Packungen, die ansprechend gestaltet sind. Im Zweifelsfall weiß meine Tochter oder mein Sohn gar nicht, was da drin ist, aber es sieht interessant aus, es ist bunt, es ist laut gestaltet, ja.
Die Kinder wissen nicht, was drin ist, aber sie erkennen die Figuren, die außen drauf sind.
Genau, im Zweifelsfall sind da noch Comicfiguren oder sowas ähnliches drauf, ne?
Genau, wie ihr merkt schon, wir sind voll drin jetzt schon durch den kleinen Einstieg. Da war ich eben auch direkt bei mir ums Eck einkaufen. Ich war ohne Kinder unterwegs, sonst hätte sich das alles nochmal anders angehört, da hast du völlig recht. Als ich im Supermarkt war, musste ich auch nochmal an Robert Lustig denken. Und das, was der gesagt hat, den hatten wir ja schon in der letzten Folge gehört, dass die Lebensmittelindustrie mir dankenswerterweise wunderbar, sehr schön die Verantwortung für die gesunde Ernährung ja selbst überlässt. Dieses Zitat spielen wir nochmal ab, auch wenn wir es in der letzten Folge schon mal gehört haben.
And they want you to believe that because if a calorie is a calorie, then there is no individual food that is problematic, which gives them license to be able to purvey anything they want, and it becomes your personal responsibility to watch your own diet. Mm-hmm. This assuages their culpability for the composition of the food that they provide on the shelf.
Also eine Kalorie ist eine Kalorie und wir sind selbst verantwortlich, welche Kalorie wir uns aussuchen. Das ist natürlich nicht das, was Lastig jetzt propagiert, sondern das ist seine Analyse über die Lebensmittelindustrie. Aber wir haben noch mit einer anderen Wissenschaftlerin darüber gesprochen. Also du, Dennis, hast das getan. Du warst bei Marian Nestle in New York und da ging es auch genau um dieses Thema.
When you go to a supermarket and buy a food, you are making a decision about the kind of food you want to eat and the kind of food system that you want. So that's fine, but you only have a choice of what's there.
Ja, da hat sie recht. Ich kann mir nur aussuchen, was im Angebot ist, was angeboten wird. Und meistens ist das eben aber dann eine sehr, sehr ungesunde Auswahl, die uns da unterbreitet wird. Dann kommt noch dazu, dass wir, das hatten wir in der ersten Spezialfolge, wegen unserer Biochemie sich das Hirn erinnert, Moment mal, das mit dem vielen Zucker und das mit dem vielen Fett, das war aber eigentlich das Beste. Nehmen wir doch vielleicht das. Und heute legen wir den Fokus, wie wir es euch auch schon versprochen hatten, auf die Lebensmittelindustrie und was die mit Adipositas zu tun hat.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Spezial zu Übergewicht, über welches wir reden müssen. So heißen nicht nur unsere Spezialfolgen, die ihr jeden Freitag im August hören könnt. Heute ist Freitag, der 8. August, sondern auch noch nachlesen könnt und zwar in der aktuellen Apothekenumschau. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau.
Und ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin auch Arzt und Teil der Chefredaktion bei der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
So. Und wir haben ja gerade als letztes Interview-Schnipselchen die Marian Nestle erzählt. Magst du da noch mal mehr zu erzählen, Dennis? Denn du hast sie ja persönlich getroffen und länger interviewt.
Marian Nestle ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ich kannte den Namen tatsächlich auch schon aus ernährungspolitischen Diskussionen in den letzten 2 Jahrzehnten, weil ich immer wieder auch als Wissenschaftsjournalist zu dem Thema ihr über den Weg gelaufen bin, irgendwie in der Literatur.
Und an der kommt man quasi nicht vorbei.
Man nicht vorbei. Und da habe ich gesagt, da gibt es diese Wissenschaftlerin, ich muss mal nachschauen, ob die noch arbeitet, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie alt die ist oder so. Ich wusste nur, das ist quasi die Grande Dame der Ernährungspolitik. Mhm. Die ist Ernährungswissenschaftlerin, hat auch einen biochemischen Hintergrund, hat aber eine Professur an der New York University für Ernährungspolitik mit dem kompletten Fokus auf der Frage, wie wir, also in ihrem Fall in den USA, regulieren, wie Lebensmittel behandelt werden. Sowohl von der Herstellung als auch über die Sicherheit bis hin zu, wie darf sowas beworben werden, wie darf das verkauft werden, etc. Und das Erste, worüber ich gestolpert bin, und da dachte ich auch schon, okay, die brauchen wir gar nicht fragen, ist, dass die mittlerweile 89 Jahre alt ist. Ich habe ihr trotzdem eine E-Mail geschrieben und hatte innerhalb von wenigen Minuten eine Antwort zurück, wo sie sofort zugesagt hat, dass sie mit uns sprechen würde. Und habe dann festgestellt, dass die gute Frau seit mittlerweile fast 3 Jahrzehnten im Ruhestand ist. Also sie hat die Professur, die füllt sie jetzt quasi nicht mehr aus. Mhm. Das machen jüngere Menschen. Aber sie ist nach wie vor 7 Tage die Woche aktiv bei dem Thema.
Wahnsinn.
Das Faszinierende ist, dass Marian Nestle in ihrem Leben ganz viele Dinge aufgrund dieser langen Berufstätigkeit miteinander vereint. Sie ist einerseits eine derjenigen, die in den 80er Jahren in den USA an dem ersten Bericht des US-Kongresses für das Gesundheitsministerium im Gesundheitsministerium mitgearbeitet hat, beziehungsweise andersrum, das Gesundheitsministerium hat den Bericht geschrieben für die Politik darüber, was Amerikaner essen und was sie essen sollten. Mhm. Und das heißt, da hat sie zum einen ganz viel Grundlagenarbeit selbst mitgeleistet, auf der anderen Seite die politische Einflussnahme erlebt. Wenn zum Beispiel diesem Autorenteam gesagt worden ist, ihr dürft alles schreiben, es darf halt nur nicht drinstehen, dass man weniger Fleisch essen soll. Und
okay.
Dann hat sie quasi nach dem Wechsel in die universitäre Lehre und Forschung das Ganze begleitet, hat da viel mit der Politik wieder zu tun gehabt im Sinne von Politikberatung, war Expertin für den Kongress, für das Gesundheitsministerium und so weiter und so fort. Das über viele Präsidentschaften in den USA und auch immer den politischen Wechsel und hat natürlich auch mit Lebensmittelkonzernen ganz viel zu tun gehabt und hat wie keine zweite selbst diesen Weg begleitet und kann das alles erzählen. Schon weit in ihrer Rente hat sie dann angefangen, populärwissenschaftliche Bücher darüber zu schreiben, sehr lesenswert, aber teilweise nur auf Englisch verfügbar. Food Politics, Soda Politics, über die Frage, wie Lebensmittelkonzerne mit dem ganzen Thema umgehen, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie das politisch in den USA diskutiert worden ist. Und man kann auch sagen, wenn man das alles gelesen hat, das kann man so auch auf Deutschland anwenden. Das ist natürlich nicht die deutsche Geschichte, aber die Mechanismen sind dieselben.
Vieles übertragbar.
Und ehrlicherweise fehlen uns solche ausführlichen, wissenschaftlich fundiert recherchierten, auch mit einem Quellenapparat versehenen, populärwissenschaftlichen Bücher in Deutschland für den deutschen Markt. Das haben wir hier nicht. Deswegen, wenn wir was lernen wollen davon, dann müssen wir mit US-amerikanischen WissenschaftlerInnen sprechen. Das war für mich auch der Antrieb, zu versuchen, sie tatsächlich zu einem Interview zu bewegen. Das hat sie uns gewährt. Sie hatte an einem Samstag im Juni 2 Stunden Zeit für uns, hat uns vor einem halben Jahr gesagt, wann wir da sein dürfen und sie interviewen dürfen. Ist faszinierend. Die Frau saß bis 3 Minuten vor dem Interview und 3 Minuten nach dem Interview auch wieder in ihrem Büro, 12 Quadratmeter vollgestellt mit Büchern am Computer und hat gearbeitet. Samstag ist ihr freier Tag, da schreibt sie ihren Blog.
Oder gibt der Apothekenumschau Interviews.
Und was man eben, glaube ich, schon gehört hat, sie kann das sehr anschaulich erzählen, worum es geht. Und das Wichtige ist, und das ist bei Maren Nessel wirklich sehr eindrücklich, sie hat für alles, was sie sagt, Quellen und sie weiß auch, wo die Quellen sind. Wenn man ihre Bücher liest, kann man das anhand des Quellenapparats entsprechend nachvollziehen. Und das ist gerade bei dieser politischen Diskussion, wenn es um mehr geht, als dass wir uns darüber aufregen, wie Supermärkte aussehen und wie die uns beeinflussen, ganz, ganz wichtig. Weil man muss sich gewahr machen, dass in dieser politischen Diskussion rund um die Lebensmittel alles in Frage gestellt wird. Dass Dinge, über die wir, glaube ich, in der Wissenschaft und in der Medizin keinen Gedanken verschwenden, wie die Frage, ob es gesunde und ungesunde Lebensmittel gibt, grundsätzlich diskutiert werden auf der Ebene, dass Marktteilnehmer, Lebensmittelkonzerne, Einzelhandelsunternehmen behaupten, es gäbe gar keine ungesunden Lebensmittel. Das ist die Schuldzuweisung in Richtung aller übergewichtigen Menschen, weil damit ist jede und jeder Dicke selber schuld.
Verantwortungsabgabe.
Ne? Absolut, ja. Und besonders perfide wird es dann, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, weil damit den Eltern und den Kindern auch komplett für dieses wahnsinnige Thema die Verantwortung übertragen wird. Und wir werden ja sicher noch über die Themen, was darf an Kinder vermarktet werden, wie darf es beworben werden,
da kommen wir noch hin. Genau.
Was ja neben dem Thema, wie dürfen Lebensmittel zusammengesetzt sein, das sind die zwei entscheidenden Fragen. Was darf ich reintun?
Ja.
Sollte ich das vielleicht kontrollieren? Und wie darf ich es bewerben und sollte ich das vielleicht kontrollieren?
Wenn ihr mehr von Nessel hören möchtet, dann sei euch YouTube empfohlen. Da haben wir nämlich auch als Apothekenumschau einen Kanal und da findet ihr das komplette Interview aufgezeichnet. Da kann man sich diese beeindruckende Person, Frau, auch mal anschauen in Action. Ich würde gerne auf eine zentrale Aussage von ihr zurückkommen, die sie auch gemacht hat. Da geht es nämlich um Supermärkte und natürlich da irgendwie so ein bisschen stellvertretend die Lebensmittelindustrie und Geld verdienen. Weil darum geht es ja eigentlich, wenn wir es uns genau anschauen.
Ja.
Well, let me say again, eating less is very bad for business. And once you understand that, everything that food companies do makes sense. Food companies' job is to sell products.
Und das ist ja eigentlich nicht mal verwerflich.
Nee, habe ich ja auch gesagt, ne? Als ich durch den Supermarkt gegangen bin, da hätte ich das jetzt auch hingestellt. Klar, wenn ich das verkaufen will, dann ist das der richtige Ort.
Das Problem, und das ist etwas, was Maren Nessel auch sehr deutlich herausgearbeitet hat, teilweise auch anhand von Statistiken alles schön nachweisen kann, wir produzieren seit mittlerweile Jahrzehnten weltweit, definitiv in Industrienationen, deutlich mehr Kalorien als irgendjemand, der in diesen Industrienationen lebt, essen kann.
Ja, und das hat sehr gut zusammengefasst Lustig, da kommen wir jetzt wieder auf Lustig zurück, da ging es konkret darum, um die Zuckerzusetzung, seit den 80er Jahren, du sagtest seit Jahrzehnten, um die Gewinnmargen zu erhöhen. Und das finde ich total faszinierend. Da hören wir mal in sein Zitat rein.
The sugar is their gravy train. It's their hook. It's the thing that changed food companies' annual profit margin from 1% per year to 5% per year because of the addition of sugar that started in the early 80s and has continued to the present day.
Seit den 80ern erwarteten quasi die Anleger, die ja da die Aktien wortwörtlich drin haben, immer eine höhere Rendite als im Vorjahr. Ja, das ist diese Shareholder Value. Anleger immer reicher machen. Und das muss sich irgendwie produzieren und generieren. Und deswegen ist der Zuckerzusatz in so vielen hochverarbeiteten oder überhaupt verarbeiteten Lebensmitteln gestiegen. Heutzutage, wenn man sich da jetzt mal die Zahlen anschaut, machen ja Unternehmen wie Nestle, Coca-Cola, PepsiCo und so weiter Umsätze, das können wir gar nicht richtig fassen. Ja? Wenn ich dir jetzt sage, hier gibt es eine Grafik, haben wir da, hat Coca-Cola über 47 Milliarden Umsatz im Jahr, Nestle über 100 Milliarden. Also das sind Nullen, da wird es dann schon schwierig mit der Vorstellungskraft. Und das generieren die eben vor allen Dingen über diese hochverarbeiteten und in dem Sinne, darüber haben wir in der ersten Folge gesprochen, ja, süchtig, suchtprovozierenden Lebensmittel. Jetzt ist auch die Frage, woher kommt das eigentlich? Da hat sich unser Team von Gesundheit Hören auch nochmal richtig reingehängt. Letztendlich kann man sagen, das entstand auch irgendwie aus der Not heraus. Ja, in der Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg, brauchte man lange haltbare, super gut transportierbare und vor allen Dingen sehr kalorienreiche Lebensmittel. Wir haben das in Deutschland dann so ein bisschen später erlebt, ne? In den 50er Jahren. Wirtschaftswunder, da war alles dann Mayonnaise, Mayonnaise und viel, viel Zucker. Mhm. Und daher kommt das eigentlich.
So, food processing became a matter of survival for the United States all the way through World War II. And so various policies that encouraged food processing were placed into the American zeitgeist at that
point. And that changed how food was being made after World War II as well.
Well, so after World War II, we didn't need those policies, but the food industry had figured out they can make money at this. Mm-hmm. So they doubled down. Mm-hmm. And so it only got worse.
Ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt ist, und das sollte man nie müde werden zu betonen, Menschen, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten, wollen anderen Menschen nicht schaden.
Ja.
Es gibt überall immer Menschen, die das tatsächlich wollen, aber die ganz breite Mehrheit von denen will gute Lebensmittel herstellen und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich gut ernähren können. Und all das, was wir jetzt hier als Ultra-Processed Food bemängeln und auch ganz kritisch sehen, kommt eben daher, dass es bis vor wenigen Jahrzehnten darum ging, überhaupt genügend Kalorien zur Verfügung zu stellen und die den Menschen anbieten zu können.
Ganz klar, ja.
Und dass es eine Notwendigkeit war, Lebensmittel vor allem haltbar zu machen. Zucker und Salz, die wir heute aus den Lebensmitteln wieder rausbekommen wollten, sind zwei Stabilisatoren, die Lebensmittel länger haltbar machen, als sie es ohne die Zugabe wären. Und das, was wir heute als Lebensmittel befördern wollen, die gesunden Lebensmittel, frisches Obst, frisches Gemüse, das weiß jeder von uns, die sind sehr schnell verderblich. Das macht es ja auch heute so teuer und schwierig, das im großen Maßstab anbieten zu können.
Das, was du sagst, das hat auch Mary Nestle nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Gerade diese Problematik von der Haltbarkeit und eben auf der anderen Seite die Schwierigkeit, frische Ware gut lagern zu können. Da hören wir sie nochmal.
They then began to produce all of these what are now called ultra-processed products that have a very long shelf life, are absolutely delicious. They're formulated to be so irresistible that you can't stop eating them. And you want to eat them over and over and over again because the most profitable fruit products are the ones that people eat a lot of and buy all the time.
Ja, also wir kommen gar nicht drum herum. Ja, es ist aus einer Not entstanden und jetzt stehen wir da und haben eben den hohen Salzgehalt, den hohen Zucker- oder Fettgehalt. Nessel erzählt eine sehr interessante Episode, die das Ganze so ein bisschen, ja, auf den Punkt bringt oder illustriert.
Well, they're high in sugar, they're high in salt, they're high in fat. It depends on what kind of a food they are. They're high in calories. They're usually extremely easy to eat. They go down very, very easily. They're digested quickly. They're not particularly satisfying, so you keep wanting more of them. You can't stop eating them. There's an old advertisement from some years ago of someone holding up a potato chip and saying, you can't eat just one. That's the whole point.
Und da sind wir jetzt genau bei dem, wo es dann eben schon problematisch wird. Also auch wenn ja. das Grundanliegen, Menschen mit guten Lebensmitteln zu versorgen, erstmal richtig ist, dann führt eben die marktwirtschaftliche Notwendigkeit dazu, dass Dinge belohnt werden, die für das Unternehmen gut sind, aber für die Menschen in der Gesamtheit sehr schlecht werden können.
Denn, und das muss ich jetzt zeigen, das haben wir extra ausgedruckt, diese Werbung, die sie beschreibt, die haben wir gesucht. Und das Bild habe ich hier. Das finde ich sehr bezeichnend. Genau,
bezeichnend ist auch, also das Bild jetzt, denn der trägt ein Teufelskostüm.
Eben, genau.
Und sagt eben, Betcha Candy Just One von Lay's Potato Chips. Also das ist genau die Gattung und es ist auch einer der ganz großen Konzerne, also Lay's, das ist PepsiCo.
Mhm.
Und das illustriert es natürlich, so wie Maren Nessel das auch in ihrem Zitat gesagt hat, sehr schön. Und ich finde, was man dann noch berücksichtigen muss, ist, dass, wenn wir mal vom Zweiten Weltkrieg, sowohl in den USA als auch dann hier in der Nachkriegszeit, du hast es gesagt, weggehen, dann greifen ganz andere Mechanismen, die mit der Frage, wie wir essen wollen, erstmal nicht so viel zu tun hat, sondern der Frage, wie wird das unterstützt, was wir produzieren in der Gesellschaft. Das kann man ganz gut illustrieren an der Frage, warum in den USA zuckerhaltige Limonaden und Cola mit High Fructose Corn Syrup gesüßt sind und in Europa, in Deutschland auch mit Rohrzucker. Und das hat nichts mit der Frage zu tun, wie man richtig eine Limonade herstellt oder welche Süße besser schmecken würde oder so etwas. Die Frage kann man nur beantworten, wenn man versteht, wie die Landwirtschaft in den USA staatlich subventioniert wird im Vergleich zur Landwirtschaft in Europa und Deutschland. Dann kommt man darauf, dass es da eben Fördermechanismen gibt, die in den USA dazu führen, dass vom Mais viel mehr produziert wird, als irgendwie verbraucht werden kann. Und dann sucht man Wege, wie man
das weiterverarbeiten
kann, ja. Dann kommt man darauf, dass man
möglichst lukrativ
Sirup machen kann, dass man zum Süßen verwenden kann. Und witzigerweise war das in den USA eine Hin- und Herbewegung. Die haben früher mit Rohrzucker gesüßt, dann haben sie den Rohrzucker gegen die Maissüße ersetzt und jetzt sind sie gerade wieder dabei, das wieder zurückzudrehen. Und in Deutschland haben wir dieses Mais-Thema nicht gehabt und hier sind es Zuckerrüben und Rohrzucker importiert oder Zuckerrüben aus der heimischen Produktion. Und darüber versteht man dann, warum dieses völlige Überangebot in Kalorien natürlich den Weg findet in Produktion von Lebensmitteln. Und wenn das Ganze auch noch hoch subventioniert wird von den Steuergeldern, dann verzerrt das natürlich komplett auch die Frage, was ist eigentlich ein billiges Lebensmittel, was ist ein teures Lebensmittel? Mhm. Was wäre eigentlich preisgünstig im Sinne von, so wäre ein fairer Preis, so dass VerbraucherInnen sich tatsächlich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden können.
Ernsthaft entscheiden können, ne? Wirklich entscheiden.
Und diese Mechanismen, das ist natürlich alles ein kleines bisschen komplizierter, als einfach nur zu sagen, ich muss mein Lebensmittel irgendwie haltbar machen und der Lebensmittelkonzern muss halt auch Geld verdienen. Und diese Mechanismen, die erklären dann im Detail, warum scheinbar ganz einfache Dinge, die man doch mit gesundem Menschenverstand einfach nur verändern können müsste, wenn man sich tatsächlich dran macht, irgendetwas daran zu verändern, wahnsinnig schwierig werden. Weil in dem Moment, wo ich jetzt sage, es geht um Subventionen, um Politik, um Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, um Wirtschaftswachstum, um Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so fort.
Dann wären plötzlich 30.000 Leute dabei, die alle
beteiligt. Ja, und wir haben ganz zuverlässig eine Sache, um die es nicht mehr geht. Das ist die Gesundheit der Menschen.
Ja.
Die spielt da keine Rolle.
Die geht unter.
Komplett. Die Frage, ob unsere Kinder in Supermärkten die ganze Zeit auf Augenhöhe mit hochprozessierten Lebensmitteln, die voll von Fett, Zucker und Salz sind, in Berührung kommen sollten, die stellt sich dann gar nicht mehr, weil wir gesellschaftlich entschieden haben, dass was anderes viel relevanter ist.
Und was ja inzwischen gesellschaftlich nicht nur entschieden, sondern glaube ich jetzt sogar erwartet wird, ist nochmal ein anderer Aspekt, der sich auch etabliert hat, auch erst so in den letzten, ja, sagen wir mal 10, 20 Jahren, diese Dauerverfügbarkeit von Essen. Ja, wir kommen ja gar nicht mehr, also was heißt, wir kommen gar nicht mehr raus.
Die Kalorien müssen ja irgendwo hin.
Die müssen irgendwo hin, das muss ja irgendwie an den Mann, an die Frau gebracht werden. Das heißt also, wir haben, wenn wir jetzt mal, gehen wir mal von Städten aus, ja, weil du kannst eher berichten, wie es auf dem ländlichen Raum ausschaut, aber in München, da wohne ich, 24/7. Kriege ich Döner, kriege ich Pommes, kriege ich einen Burger. Das ist so der Klassiker, ist so der, der Laden mit dem großen goldenen M, der eine Stunde zwischen, weiß ich nicht mehr, 5 und 6 schließt, damit sie einmal feucht durchwischen können. Ne? Das ist ja der Punkt. Das heißt also, ich komme jederzeit überall ran und so machen eben auch die großen Firmen das Geld und können ihre Sachen verkaufen.
They put food everywhere, bookstores, libraries, clothing stores, created a situation in which snacking was what you were supposed to do.
Mm-hmm.
So snacking to replace meals, another rule. The more times a day you eat, the more calories you take in. Sorry about that.
Auf verschiedenen Ebenen hat sie da recht.
Ja.
Das eine ist, wenn wir jetzt nochmal zu den übergewichtigen Menschen gehen, du kannst an dem ersten, dem zweiten, dem dritten Aufsteller für Chips oder Cola oder Gummibärchen oder auch irgendetwas, was vielleicht ein kleines bisschen gesünder wirkt, aber es nicht ist, Bäckereien, die überall frische Backwaren, die duften, anbieten, vorbeigehen. Aber an dem 4., 5., 6. oder 10. gehst du halt nicht mehr vorbei. Das ist das eine. Und das andere, da hat sie ja auch recht, wenn wir, Klassiker in Deutschland, Tankstellen aus den 80er Jahren, da gab es Benzin, Zeitungen, Zeitschriften und damals vermutlich noch vor allem Zigaretten.
Zigaretten hätte ich jetzt auch gesagt, ja, nicht
so
fehlen.
Und dann vermutlich tatsächlich irgendwas, was man fürs Auto brauchen kann. Heute, wenn du in eine Tankstelle, die groß ist, reingehst und tatsächlich was fürs Auto brauchst, bist du ganz schön am Suchen, weil du durch den Supermarkt navigieren musst, der dieser Tankstelle auch geworden ist. Und früher haben Deutsche sich über die US-Amerikaner lustig gemacht, die in ihren Autos riesengroße Becherhalter hatten.
Hm.
Und heute fahren wir völlig selbstverständlich in Deutschland auch natürlich mit diesen gefüllten Becherhaltern. In den seltensten Fällen ist da kalorienfreies Mineralwasser drin, sondern meistens, selbst wenn man sagt, ja, ich habe doch nur einen Kaffee, ja, das ist aber ein Kaffee, der von einer Marke ist.
Grande,
wo,
mega
ja,
large, ne?
Da ist ein 3/4 Liter Milch mit ein bisschen Sahne und Zucker und irgendwo da drin ist auch noch
Sirup
ein kleiner Espresso. Ja?
Ja.
So, und das hat sich alles verändert und das ist eben, wenn all das produziert wird und immer noch wahnsinnig viel weggeschmissen wird davon, dann muss es trotzdem irgendwie zu uns, die wir das kaufen und essen, hin. Und selbst wenn wir auch zu Hause und unterwegs immer noch viel zu viel Lebensmittel wegschmeißen, der Großteil dessen landet schon in uns drin. Und das wird uns leicht gemacht und der Aspekt, den hast du auch schon mehrfach angesprochen, der ist ja nicht zu vergessen, das macht auch Lust auf mehr.
Immer wieder.
Und zwar nicht nur auf der Ebene, wo wir es irgendwie kognitiv steuern können, dass wir sagen, oh Mensch, ich hatte so einen leckeren Frappuccino, was weiß ich, den hätte ich gerne wieder, weil der gut geschmeckt hat, sondern auch auf dieser unterbewussten Ebene, dass du
einen Kaffee gebrauchen.
Craving hast, das du gar nicht definieren kannst.
Und es muss aber der Kaffee sein.
Und du kommst dem auch nicht aus.
Mm-mm.
Und selbst wenn du dich wieder, das erste und das zweite und das dritte Mal, dass du in der Stadt an so einem Geschäft vorbeigehst, hältst du noch durch. Und vielleicht kommt dann ein Anruf und es gibt irgendeine schlechte Nachricht und du bist ein bisschen down und spätestens dann kaufst du
es. Dann jetzt aber.
Ja.
Jetzt muss
da
ich.
Da kommen
jetzt
so viele psychologische Faktoren dazu und diese ständige Verfügbarkeit, die unterstützt das natürlich.
The entire food system is set up for you to make the most profitable choices, not the ones that are best for your health. And it's not that food companies are trying to make people put on weight. Food companies are just trying to sell products. That's all they're doing.
Jetzt hast du das schön analysiert, was Marion Nestle auch gerade noch mal gesagt hat. Ja, die versuchen doch nur zu verkaufen, die wollen uns ja gar nicht so schlimm schaden. Letztendlich schaden sie uns ja aber doch, haben wir ja gerade schon festgestellt. Wenn du jetzt das noch mal so im Kopf bewegst, reflektierst, und als Selbstbetroffener, der das oft auch erlebt hat, bewertest, was macht das was mit dir?
Ja, es macht auf der Ebene einfach nur hilflos. Also da an den Stellen, wo du analytisch dann rangehst und dir das alles durchdenkst, da wird man ja schnell auch wütend. und hat ganz viele Fragezeichen. Also ich werde vor allem wütend, wenn ich dann höre, dass wir unsere Kinder schützen wollen, was, glaube ich, jede politische Partei in Deutschland irgendwo im Programm drinstehen hat.
Priorität.
Und wenn es dann darum geht, Werbung für ungesunde Lebensmittel für unter 14-Jährige tatsächlich mal irgendwie einzuschränken, dann
haben wir später noch ein ganz, ganz tolles Statement zu. Von Kindern nichts mehr
zu spüren. Aber hier geht es nicht um die Wut, sondern hier geht es wirklich um die Machtlosigkeit, weil du dann spürst, wie du diesem System so ausgeliefert bist. Denn das ist ja alles nicht zufällig, das ist ja alles designed für dich und du stehst aber als Individuum und bist dem ausgesetzt und die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit du das tust, was sie brauchen.
Du bewegst dich in einer Welt, dafür gibt es ja inzwischen auch ein Wort, ja, gab es lange, glaube ich, nicht, aber das hat sich inzwischen etabliert, die adipogene Umwelt, also die dick machende Umwelt, ein Netzwerk, aus dem wir gar nicht auskommen. Ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie so ein Spinnennetz, so ein klebriges vor. Da ist der Kaffee, da ist die Bäckerei und mich schreien die Chipspackungen 10-mal an, bis ich sie dann endlich mitnehme.
You have to be aware that that food is available everywhere in certainly in the United States, in very large amounts, and that the larger the portion, the greater the number of calories. And if you want to lose weight, you have to eat less. Unfortunately, that's very difficult to do. And if you're trying to eat less in today's food environment, you are fighting a $2 trillion industry all by yourself. That's hard to do.
Das ist fast schon ein britisches Understatement von einer US-Amerikanerin. That's hard to do. Denn jetzt mal angenommen, wir hätten eine Versuchsanordnung. Wir wissen, dass wir als Menschen Schwierigkeiten haben, da im Sinne eines freien Willens uns gegen solche Angebote zu entscheiden.
Das haben wir etabliert, genau.
Und jetzt nehmen wir mal an, wir wollen aber herausfinden, ob jemand das trotzdem tun kann.
Dagegen kämpfen.
Ja,
der
und
Don Quixote.
Genau, und sich quasi immer wieder für das Gesunde zu entscheiden, entweder gar nicht zu essen, weil man es gerade gar nicht braucht in Wahrheit, zwischen Frühstück und Mittagessen oder zwischen Mittagessen und Abendessen noch zweimal zu snacken oder im Zweifelsfall nur die gesündere Alternative zu wählen.
Ich nehme immer die Karotte, ganz klar.
Richtig. Und dann darf man aber nicht vergessen, das machen wir ja nicht im luftleeren Raum, die Versuchsanordnung für die Menschen, über die wir hier reden, wenn es nicht die Kinder nehmen, sondern wir nehmen berufstätige Menschen, irgendwas zwischen 20 und 70 Jahre alt. Die Zeit, dass du tatsächlich mal nicht erreichbar bist und damit auch nicht psychisch irgendwie unter Druck irgendeine Erwartung zu erfüllen, die ist de facto nicht mehr vorhanden. Und auf dieser Grundspannung sollst du jetzt ganz entspannte Entscheidungen fällen. Ich habe es eingangs gesagt, Supermarkteinkauf ist für mich, aber ich kenne das von vielen Menschen, mit denen ich spreche, immer eine Stresssituation. Und in Stresssituationen, das weiß man ja auch, wenn wir jetzt mal wieder im medizinischen Kontext hier bleiben, was übt ihr im Simulator in der Klinik, wenn man euch unter Druck bringen will, wie ihr im Stress trotzdem noch rationale Entscheidungen fällt. Und die Fehleranzahl steigt. Und das ist die Versuchsanordnung, in der wir Menschen, die es sowieso schon schwer haben, die eine genetische Komponente bei der Neigung zu Adipositas haben, die epigenetisch vielleicht schon negativ beeinflusst sind und dieser Umwelt ausgesetzt sind, fällt mal bitte eure gesunde Entscheidung und dann wieder mit der Schlussfolgerung, wenn ihr das nicht tut, seid ihr selber schuld. Das ist angesetzt, um im Desaster zu enden.
Und dann kommt noch dazu, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, dann kommen ja auch noch, das sind ja Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, Psychologie, ja, welchen Weg gehe ich durch den Supermarkt? Können wir alle mal unseren eigenen Supermarkt uns jetzt geistig vorstellen, ne? Was kommt da zuerst? Ah ja, ich weiß ganz genau, wo ich das finde, wo ich das finde, wo ich das finde. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt.
Well, it is it's an environment that's designed to get you to buy as much food as you possibly can. That's the purpose of a supermarket is to sell food, to sell as much food to as many people as often as it possibly can, as at high a price as it can get away with. That's the purpose. That's the business model. So if you, the minute you walk into a supermarket, you're confronting a business model that is engineered to make you walk through as much of the store as you possibly can. That's why in the United States, at least, the milk is always as far away
Same
from
in
the
Germany.
Door, as far away from the door as it possibly can be, because that makes you walk through the aisles. That's another rule. The more products you see, the more products you will buy. So the objective is to get you to look at as many products as possible and to see the products that are most profitable as often as possible in the store. So that's what you're up against.
Und die Schlussfolgerung könnte jetzt natürlich sein, dass man ja auch nichts daran ändern kann. Es ist halt so, dass leicht verderbliche Lebensmittel, Gemüse und Obst, die kann man nicht zu solchen Preisen anbieten, dass sie solche Margen abwerfen, wie das hochprozessierte Lebensmittel tun können, die in der Produktion dann so viel billiger sind, dass der Aufschlag sich für den Einzelhandel dann umso mehr rentiert, weswegen der Einzelhandel es an mehr Stellen platziert, weil er damit in der Summe dann mehr Geld verdient. Man darf auch nicht vergessen, dass auch im Einzelhandel Gewinnmargen extrem niedrig sind. Das heißt, um das Geschäft wirklich betreiben zu können, muss das alles in Masse funktionieren. Ansonsten sind wir wieder auf dem Wochenmarkt und der Wochenmarkt schließt alleine über den Preis, der da aufgerufen wird, den Großteil der Bevölkerung aus. Man kann es davon abgesehen.
Und den anderen Teil über die Zeiten,
zu denen
der stattfindet. Ne? Also
wer kann denn auf dem Wochenmarkt einkaufen, wenn die Regel ist, dass selbstverständlich in den allermeisten Familien beide
Eltern
arbeiten müssen. Auch wenn man keine Kinder hat, müssen normalerweise beide berufstätig sein, um heute Richtig. Mieten bezahlen zu können oder Kredite abzubezahlen oder was auch immer. Dass die Realitäten, mit denen wir Menschen begegnen, wenn wir ihnen sagen, wie sie mit dem Einkaufen von Lebensmitteln umgehen sollten, haben nichts mit den Realitäten zu tun, die wir schaffen als Umgebung, sei es bei der Arbeit, sei es bei der Kinderbetreuung oder. Und es ist aber nicht unveränderbar. Wenn man ran wollte an Preise und Margen, dann könnte man zum Beispiel über die Steuern auf Lebensmittel natürlich etwas tun. Man könnte sich gesellschaftlich entscheiden, dass auf Obst und Gemüse eine viel niedrigere oder gar keine Mehrwertsteuer anfällt. Oder man könnte sich entscheiden, dass auf sehr ungesunde, hochprozessierte Lebensmittel eine umso höhere Steuer anfällt.
Das kommt auch noch, hoch und heilig versprochen, großer Punkt in der nächsten Folge, da werden wir das ausführlichst besprechen. Aber du hast gerade angesprochen, naja, die jammern dann so, ne? Sie müssen das erstmal alles wieder reinkriegen, was sie da, aber was sie dann, wofür die großen Firmen dann doch auch Geld haben, ist für die Platzierung zum Beispiel. Denn auch die kostet ja Geld. Sogar wo man im Supermarkt stehen kann, wird bezahlt.
They pay slotting fees in supermarkets to place their products where they are most visible. Because the rule is, the more you see a product, the more you're likely to buy it. So that's why sugar-sweetened beverages are in 10 different places in a supermarket. Because then you'll see them 10 times. Mm-hmm. And if you didn't buy them the first time, maybe by the 10th time, you'll say, oh, I guess I better get this.
Ja, beschreibt sie genau das, was du schon sagtest, ne? Ich gehe zum 10. Mal vorbei und dann nehme ich es wirklich mit. Dann ist vorbei.
Ja, und natürlich kann man einen Punkt auch nicht wegdiskutieren, dass man auf die Schnelle, was diese Konkurrenz zwischen hochprozessierten und ganz frischen Lebensmitteln angeht, nicht viel an den Mengen ändern kann.
Ja.
Weil es natürlich ein Mittel- oder Langstreckenlauf ist, etwas an den Produktionskapazitäten von Obst und Gemüse so zu verändern, dass die tatsächlich deutlich stärker auch angeboten werden können, wenn denn die Nachfrage dafür da wäre. Aber ich glaube, da ist eine einfallsreiche Industrie in Richtung der Convenience-Produkte und was man uns alles noch anbieten könnte, wenn es sich denn lohnen würde, mit deutlich frischeren und weniger prozessierten Lebensmitteln, die würde da bereitstehen, wenn wir wirtschaftlich und zwar ordnungspolitisch den richtigen Rahmen schaffen würden.
Und dazu haben wir uns unter anderem auch unterhalten mit Armin Vallée von der Verbraucherzentrale.
Es werden sehr energiereiche Produkte immer wieder promoted, in den Mittelpunkt gestellt. Sie werden zum Teil günstiger angeboten. Wir haben beispielsweise im letzten Jahr einen Marktcheck gemacht, haben uns über 3000 Abbildungen angeguckt in Werbung. Und was war da an erster Stelle, was beworben wurde als besonders günstig? Das waren sehr häufig zuckerreiche Lebensmittel, Snacks, zum Teil auch Alkohol. Aber hier sieht man, die Industrie füttert quasi die Verbraucherinnen und Verbraucher an. Und es war quasi eine Anleitung zu ungesunden Essen.
So, und jetzt machen wir mal den Reality-Check. Unser Team hat uns Prospekte vorbereitet, bitte sehr. Wir teilen das mal ein bisschen auf. Wir haben hier große Lebensmittelmarkenprospekte. Das hört ihr jetzt auch. Was sehe ich als alles? Ich habe als auf der ersten Seite Eiscreme.
Ich habe tatsächlich Erdbeeren vorne drauf und Tomaten, aber direkt neben einem Kasten Bier und dann schön dem bayerischen Bierschinkenaufschnitt. Wir nehmen ja,
passt, ja
in München auf.
Natürlich.
Und ansonsten neben Waschmittel, Alkohol und Süßigkeiten. Das ist so das,
dazu kann man sagen, du hast jetzt gerade den Prospekt von einem Nicht-Discounter in der Hand. Ich habe den Discounter in der Hand und da ist ganz interessant, da ist gar kein Lebensmittel drauf. Guck mal, ist mir gar nicht aufgefallen an erster Stelle.
Hier, da ist der unumgängliche Airfryer,
ja,
an dem man im Moment nicht vorbeikommt.
Aber natürlich mit dem Zubehör, ne? Das ist hier gleich noch, also Öl brauche ich ja dafür nicht, aber da sind auch gleich die Pommes daneben. Ich habe auf der zweiten Seite, bei mir kommt jetzt tatsächlich Obst und Gemüse, so ein bisschen wie im echten Supermarkt. Ich muss erstmal durch die ungesunde Abteilung durch.
Nee, ich habe jetzt hier nur noch Alkohol, Süßspeisen und Fleischwaren. Einfach mal nur so, also ich habe jetzt hier die eine Seite, auf der Wurst und Fleischwaren drauf sind und dann dahinter die Seite, wo tatsächlich das frische Obst und Gemüse drauf ist.
Siehst du, kommt bei dir auch nach fünf
Blättern. Und einfach nur, also jetzt muss man natürlich sagen, das bezieht sich jeweils der Preis auf irgendeine Menge, ist aber ja egal. Auf der Seite mit Fleisch und Wurstwaren springen mich an 79 Cent, 88 Cent, 1,49 Euro, 77 Cent.
Also quasi unter 1 Euro.
Unter 1 Euro und auf der Seite mit Obst und Gemüse 2,49 Euro, 1,29 Euro, 3,99 Euro, 6,99 Euro. Also alleine so vom Durchblättern, wo bleibe ich denn hängen? Ja, da, wo die Preise immer kleiner sind. Ja,
genau. Ja klar, beziehungsweise wir dürfen nicht vergessen, da, wo muss ich vielleicht hängen bleiben? Wo gucke ich denn durch?
Exakt.
Ja? Also dann gucke ich mir auch nicht einen Prospekt an, sondern gucke ich natürlich drei durch und dann nehme ich da und dann entscheide ich mich aber für lieber die 2 Liter Flasche als der 1 Liter und mehr die 10.
Und du lässt
Brötchen.
Dich noch stärker fremd steuern bei der Frage, was packst du einfach eigentlich in deinen Einkaufswagen?
Wir haben zum Beispiel, wenn es um Softgetränke geht, ja, werden oftmals 2 Liter Packungen oder Flaschen besonders promotet. Die sind dann günstiger als die normale 1 Liter Flasche. Dann ist man natürlich fast gezwungen oder man wird dann natürlich verführt, gerade diese großen Mengen zu verzehren.
Da spricht ja was ganz Wichtiges an, was auch nicht nur im Supermarkt gilt. Geh mal zu McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, such dir irgendeine dieser Ketten aus, Franchise-Restaurants, die ja auch, das wissen alle auch spätestens seit der Dokumentation Super Size Me, aber es hat sich nicht geändert.
Nee, null.
Davon leben immer größere Portionsgrößen und damit mehr Kalorien
Fragen
zu verkaufen.
Fragen dich ja auch immer. Wollen Sie das im Menü?
Und was du erstmal auf deinem Teller oder in dem Fall deinem Tablett hast, das wirst du zu einem großen Teil auch zu dir nehmen.
Ja, wenn es da ist, esse ich es auch, ne?
Und dasselbe gilt dann auch wieder. Ja, und dasselbe gilt dann auch wieder. Diese Ketten sind ubiquitär in allen Großstädten. Wenn du reist, ob das jetzt die Bahnhöfe sind oder wenn du mit dem Auto unterwegs bist, die Raststätten an der Autobahn. Das ist alles Systemgastronomie.
Anytime, anywhere.
Und das ist alles ansonsten hochprozessiert, was dir da angeboten wird.
Hält ja so schön lange.
Es ist einfach sehr leicht, sich extrem ungesund zu ernähren. Und es ist ein riesiger Aufwand, das Gegenteil davon zu tun.
Ja. Da sind wir wieder bei der adipogenen Umwelt. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Werbung oder genau, was macht das eigentlich mit uns? Ja, sonst wird es ja auch suggeriert, wir brauchen das. Und dafür, ganz wunderbar, hat unser Team ein kleines Spiel vorbereitet.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Wie stark prägt sich Werbung ein? Ihr dürft natürlich sehr, sehr gerne mitraten, alle, die ihr hört. Ich sag jetzt Slogans und du sagst, wer war's? Vitamine und Naschen.
Nimm 2.
Punkt. Ba-ba-ba-ba-ba. Ich liebe es.
Ah, oh, warte mal.
Vielleicht
das ist
lieber,
McDonald's. Ja.
Ich hätte dir sonst die 80er-Jahre-Version
gegeben.
Nein, das
gegeben,
ist nämlich einfach.
Ja, das, da wär's.
Da brauchst du nur ein Wort,
merkst
ne?
Merkst du gleich, aus welchem Jahrzehnt. Genau.
Ja, genau. Warte mal, was ist noch ein schöner? Oh, das ist super. Die kleine Milchmahlzeit.
Das ist nicht das kleine Steak, ne? Die kleine Milchmahlzeit ist bestimmt irgendein Joghurt.
Das kleine Steak, wie heißt das kleine Steak wirklich? So wertvoll
wie ein kleines Steak
ist.
Das war der wie heißt der Quark, der kleine Fruchtzwerge.
Ja,
Fruchtzwerge sind die kleinen Steaks und die Milchmahlzeit ist jetzt die Milchschnitte oder?
Ja. Und jetzt sind wir gerade beim
Punkt, siehst du,
das ist Kinder. Ja, das, beziehungsweise,
so, aber jetzt weißt du auch genau, in welchem Jahrzehnt ich mit Fernsehwerbung groß geworden bin.
Ich
und
ja
das
auch.
Ist
ich kann
sehr,
ja auch
sehr vorteilhaft ist, dass ich mich genau einen Werbespot lang konzentrieren kann. Denn das bleibt so hängen und das ist ja auf einer emotionalen Ebene mit guten Gefühlen verbunden.
Ja klar, da saß man doch auf der Couch. Und
du hast deine Kinderserien schauen dürfen, was schon was Besonderes war. Man merkt also, wir sind auch groß geworden quasi, als es das erste Mal Privatfernsehen in Deutschland gab.
Ja.
Lineares Privatfernsehen, wo zum ersten Mal die Werbeunterbrechungen so heftig drin waren und wir durften Sachen schauen, die es in den ersten drei Programmen früher vielleicht noch nicht gegeben hat. Und dann kam diese Werbung und dieses einfach gut. Ja,
das war
das
auch ganz kurz,
löst
das
Gefühle
war eine
aus.
Super fiese Szene, ne? Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz,
der Junge, der
in der Schule vergessen
in der Schule
wird
saß und, dann
und es
kommt
wird
Papa
immer später
mit der McDonald's
angehen, der Hausmeister wischt durch und später kommt der Papa mit der McDonald's. Also,
aber jeder hat jetzt gerade diesen Film beim
richtig,
Hören, der
also,
ungefähr aus
der
dem
unser
Jahrzehnt
Jahrgang
kommt,
vielleicht
ja.
ist. Die ganzen Gen Z denkt sich,
wovon reden die?
Was ist analoges Fernsehen? Nein, aber was ich noch sagen wollte, das ist ja teilweise, es ist auf der einen Seite, werden da Kinder aggressiert, ja, mit hier, was haben wir noch rausgesucht? Spiel, Spaß, Spannung, Schokolade? Weißt du?
Ja, warte mal kurz.
Was mit zum Spielen?
Achso, Überraschungsei.
Ja, genau. Ich hätte so
in jedem siebten Ei.
In jedem siebten Ei. Also es werden Kinder ganz klar adressiert, aber ich finde solche Sachen wie die kleine Milchmahlzeit so wertvoll
fies.
Wie ein
da
kleines Steak.
Fies.
Später muss man jetzt der Vollständigkeit halber sagen, hatten die kleinen süßen Zwerge noch kleiner Quark, Knochen stark. Aber ich finde, es wird ganz klar, wer adressiert?
Absolut. Es
die
werden
Eltern.
Die Eltern bekommen die Ausrede geliefert, warum sie ihren Kindern dieses selbstverständlich ungesunde Lebensmittel erlauben sollen.
Das macht die Knochen stark, aber deinen Kindern schmeckt's. Believe me.
Es kann eine vollwertige Mahlzeit im Sinne eines Steaks, gegen das überhaupt nichts einzuwenden wäre, ersetzen. Ja? Und es macht natürlich, also auf so vielen Ebenen illustriert es die ganzen Probleme, über die auch die Expertinnen und Experten, mit denen wir gesprochen haben, immer wieder reden.
Und wenn wir jetzt auf die von der Elternebene nochmal wegkommen, es gibt ja auch Sachen, da wurden sogar im Spot alle durch die Bank weg, alle Gesellschaftsschichten, alle Generationen gezeigt, morgens 9:30 in Deutschland.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Spot, weil ich habe, glaube ich, bis ich erwachsen gewesen bin, kein einziges Knoppers gegessen in meinem Leben.
Und dann kamen die Kinder.
Aber morgens 9:30 in Deutschland.
Weißt du, was du essen solltest?
Da weißt du, da weißt du, was dahinter steht. Und also einer war jetzt nicht dabei, das wäre auch musikalisch jetzt echt eine Herausforderung für alle HörerInnen. Denn diejenigen, die das ja am konsequentesten machen, glaube ich, sind definitiv Coca-Cola.
Ja.
Und die haben das ja nochmal auf eine andere Ebene gehoben dann. Also jetzt haben wir ja über lauter Unternehmen gesprochen, die über den Claim quasi das Emotionale auf der einen Seite und dann auch so dieses Gesundheits-Health-Claim-Aspekt mit ansprechen. Und bei Coca-Cola geht es ja letzten Endes darum, dass sie dir die ganze Zeit ein Lebensgefühl verkaufen. Und
da erinnere ich mich jetzt ganz, ganz, ganz präsent an den Coca-Cola-Mann.
Ja, also du meinst den Diet Coke Mann?
Diet Coke war es natürlich.
Der
ja,
mit
90er
nacktem Oberkörper.
Oder sowas. Ja, genau. Und alle Frauen
schmissen. Genau.
Quasi,
so.
Ja.
Ja, aber auch der Coca-Cola Weihnachtstruck.
Ja, natürlich.
Und zu jeder Olympiade.
Holidays are coming.
Exakt, ja. Und zu jeder Olympiade die Sportspots. Und insgesamt so dieses, wofür steht denn Coca-Cola in der Marke? Für Bewegung, für Sportlichkeit, für Aktivität, für Freundschaft, für draußen, für ein gutes Lebensgefühl.
Steht auf jeden Fall nicht
Coca-Cola
für
Coca-Cola steht
Corn
überhaupt
Syrup.
Nicht für Zuckerplörre.
Zucker. Nee.
Und da finde ich schon, da merkt man, was Marketing kann. Das wird,
was diese Umwelt mit uns gemacht hat letztendlich.
Ja, und das wird auch an einer Stelle nochmal total spannend, wenn wir dann auf diese wirklich politische Diskussion eingehen. Denn da wird ja häufig behauptet, wenn es um die Werbung gegenüber Kindern und Jugendlichen, aber auch die Werbung allgemein geht, die würde quasi gar nicht so wirken, dass die dann wirklich genau dieses Produkt haben wollen oder besonders ungesunde Lebensmittel. Und da muss man sich nochmal fragen, warum sitzen wir hier und singen Werbespots von vor 30 Jahren nach?
Als wir Kinder waren.
Und vor dem Fernseher gesessen haben. Richtig. Und uns bis heute nicht davon lösen können.
Und wir wissen auch immer noch, welche Firma.
It's important to get to kids because if you convince a child that a particular product is what they most like to eat, that child will want that product throughout life. So the companies put cartoons on packages. That's an indication to a child that that food is for them. It's being created specifically for them. There are games on the back of cereal boxes. Kids know these things. And those products are placed low enough so that if a child is in the store, that's what the child sees.
Die wecken den Tiger in dir. Und du hast die Packung, von Kellogg's Frosties vor dir.
Sofort.
Und das ist ja mittlerweile noch wesentlich ausgeklügelter als in den 80er Jahren, als wir als Kinder im Supermarkt waren. Denn heute hast du die Paw Patrol da drauf oder Bluey.
Du erkennst
oder
deine Serienhelden wieder. Exakt. Das sind Helden.
Und die werden stark, weil sie diese Produkte vermutlich auch konsumieren oder weil das ihre sind.
Ja.
Und dann willst du die auch haben.
Wie handhabst du das zu Hause? Dürfen die das? Also ich gebe es jetzt mal an der Stelle offen zu. Ich habe schon mal, ich glaube, einen Quark gekauft, auf dem das Doppel-P, die Paw Patrol, drauf war. Oder eine Quetschtüte, so eine Obsttüte oder sowas. Weiß also, ich noch. Habe ich gedacht, nehme ich mit, finden meine super cool, als sie in der Phase waren.
Ich werde den Zahnpasta-Herstellern auf ewig dankbar sein, dass auf der Zahnpasta, es gibt sie mit Elsa, es gibt sie mit Conny, es gibt sie auch mit der Paw Patrol, glaube ich. Und
ja.
Das sind dann Tricks, also definitiv, meine Kinder haben schon verschiedene ungesunde Lebensmittel im Supermarkt bekommen, weil irgendwann ist die Quengelschranke erreicht.
Mhm.
Und du kannst...
Mach bitte, dass es aufhört.
Ja, du kannst durch drei oder vier Gänge kannst du dich gegen diese Produkte wehren und dann musst du irgendwann häufig die Entscheidung fällen, okay, was lasse ich heute irgendwie zu? Und wenn dann eben Zahnpasta kaufen dran ist, dann ist das super, weil dann dürfen sie sich da was aussuchen. Das hat keine Auswirkung auf ihre Ernährung. Aber da siehst du mal, was das für ein Spießrutenlauf ist, während du als Eltern einfach nur den verzweifelten Versuch unternimmst. Jetzt in meinem Fall, ich bin massiv übergewichtig, meinen Kindern nicht zusätzlich zur genetischen Last, die ich ihnen mitgebe, auch noch das aufzubürden, was die Umwelt quasi einfordert an Zoll.
Ja.
Und das ist eine krasse Herausforderung.
Balance ja auch zu halten, ne? Das ist, da denke ich immer dran, ich will ihnen aber ja natürlich auch nicht eine Essstörung, also ich will ja nicht die ganze Zeit thematisieren, dass man ja so unbedingt auf Kalorien achten will. Da komme ich ja plötzlich in die andere Richtung.
Ich will das überhaupt nicht.
Genau, ich will nicht drüber reden,
verdammt.
Das
soll kein Thema sein. Richtig. Und ich habe zum Beispiel, also meine Tochter ist zum Beispiel so, dass die morgens beim Frühstück eher eigentlich gar nichts essen möchte und dann ganz häufig sagt, sie will einfach nur einen Apfel.
Okay.
Da habe ich also ein Kind, bei dem ich das Glück habe, dass der natürliche Impuls ist, zu einem gesunden Lebensmittel zu greifen. Aber wenn die gleiche Tochter durch diesen Supermarkt navigieren muss, dann spricht sie natürlich wie alle anderen Kinder auch.
Auf dem Apfel ist halt keine Elsa drauf.
Exakt, auf all das an, was ihr da die ganze Zeit präsentiert wird. Und das macht's für die Eltern schwer, es macht's für die Kinder unmöglich, sich da irgendwie durchzubewegen, ohne davon beeinflusst zu werden. Und das wäre eben eine gesellschaftliche Aufgabe, darüber reden wir in der nächsten Folge.
Ja, ich habe ja jetzt eine, die schon ein bisschen größer wird. Und Social Media ist bei uns noch kein Thema, ein Glück. Aber da graut es mir jetzt schon vor. Denn das ist ja nochmal eine völlig neue Nummer. Ja, wir reden jetzt über Hersteller, die Vorgaben haben. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, und da habe ich schon keinen Einfluss mehr drauf, weil das passiert auf dem Schulhof.
Mhm.
Da ist der Schulhof die Werbefläche. Was ist da the new hot shit? Ja, was muss es sein? Was kriegen die damit? Diese Energy Drinks, die X-Influencer ABC, ja, also diese Kooperationen, die wiederum quasi die Kindheitshelden in groß, wenn ich sie jetzt so nenne. Ja, also es ist jetzt eben nicht mehr Elsa und nicht mehr Paw Patrol, sondern es ist plötzlich eben, wie sie alle heißen, Lami oder I don't know. Meine Kinder dürfen diese Folge nicht hören, sonst bin ich für ewig in der Peinlichkeitshölle. Aber da habe ich überhaupt gar keine Ahnung mehr und da will ich gar nicht wissen, wie viel da eigentlich an Werbung auf die einprasselt und die ist noch nicht mal als solche gekennzeichnet. Ja, in einem Prospekt sehe ich, alles klar, dass Werbung in der Fernseh- oder sagen wir mal jetzt Kinowerbung, wo auch immer man noch Werbung so konsumiert, wird mir das auch gesagt. Aber sowas wie Instagram, ja klar, ist da irgendwo ein Mini-Hashtag. Aber wer liest denn das?
Ja.
Social media has changed everything. I mean, really has made it impossible to control this.
Da ist sehr viel Wahres dran und das Problem ist, dass da dann auch so ein bisschen die Steuerungsfähigkeit endet.
Null.
Wenn wir zum Beispiel über das Thema der Werbeverbote gegenüber Kindern und Jugendlichen, die politisch diskutiert werden, sprechen, dann muss man so realistisch sein, dass das auf Social Media nicht durchzusetzen ist. Weil da im Moment niemand ist, der diese Kanäle kontrollieren könnte.
Da reguliert ja niemand, eben.
Bei dem, wie Kinder mit den Medien umgehen, geht es, glaube ich, eher darum, so wie bei anderen Themen auch, die in Internet und Social Media einfach eine Herausforderung sind, so früh es irgendwie geht, mit den Kindern darüber zu sprechen.
Ja, Medienkompetenz.
Well, you need to teach them media literacy from a very young age. From a very, very young age. You must teach them the difference between advertising and content. And understand that when they see those cartoons and those games, there's somebody there that wants them to buy something.
Und ich glaube, Kinder können das verstehen, ab einem sehr frühen Alter, dass da jemand ist, der einem etwas verkaufen will.
Da bin ich aktuell dabei. Erkläre ich meinen. Versuche ich meinen jetzt immer schon zu sagen, die dürfen spezielle Videos bei YouTube Kids, ja, das ist dann so eine spezielle Begrenzung, dass man nicht alle Videos auf YouTube gucken kann. Ich glaube, da kommen wir fürchterlich in den Wald. Aber darüber reden wir inzwischen.
Ich habe die Erfahrung auch gemacht, weil zum Beispiel mein Sohn sich wahnsinnig darüber aufregen konnte, dass ihm da was untergejubelt werden sollte. Das fand er empörenswert.
Richtig
und
so.
Das heißt nicht, dass er automatisch gegen alle möglichen Einflussnahmen irgendwie immun wäre. Gar nicht, darum geht's auch nicht.
Ja.
Aber überhaupt eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass alles das, was da kostenfrei verfügbar ist, nur deswegen kostenfrei verfügbar ist, weil jemand ein Interesse daran hat, dass ich es sehe oder höre oder mitnehmen kann oder.
Aber wir sind auch schon wieder bei dem Thema, wo liegt die Verantwortung jetzt plötzlich? Schon wieder? Diesmal ist es nicht Verantwortung dicke Menschen, sondern diesmal wäre es dann eben Verantwortung Eltern. Ja, ihr müsst halt euren Kindern erklären, dass das Werbung ist. Ihr müsst denen halt klar machen, dass die damit Geld verdienen. Ihr müsst denen sagen, dass in dem, auch in dem Energy Drink von Rapper sonst wem, einfach mal weiß ich nicht, wie viel Gramm Zucker sind. Und dass der wiederum ganz schlecht ist. Also das ist einfach unfassbar, was da auf uns auch abgeladen wird, finde ich.
Absolut. Und deswegen finde ich die Herausforderung, die wir nächste Woche diskutieren, so wahnsinnig spannend. Denn wir haben ja letzte Woche in der ersten Folge, die ihr nachhören könnt, diskutiert darüber, dass wir hier die Mehrheit der Bevölkerung haben, die übergewichtig ist und aus unserer Perspektive diskriminiert wird, nicht ernst genommen wird,
ja,
wo es keine echten Angebote gibt. Und hier haben wir jetzt die Situation, dass wir zwei Minderheiten haben. Die Kinder, aber auch Eltern in Familien mit kleinen Kindern.
Ja.
Beide sind zahlenmäßig unterlegen in Deutschland.
Ist so, ja.
In einer überalternden Bevölkerung.
Und auch ein bisschen ohne Lobby meistens.
Richtig. Und da ist ja die Frage, was müssten wir jetzt tun in der politischen Diskussion, um deren Interessen zu schützen und das auch durchsetzen zu können.
Und genau das wollen wir uns ja anschauen in der nächsten Folge. Also welche Maßnahmen brauchen wir? Wie wehrt sich die Lebensmittelindustrie dagegen? Das ist teilweise massiv. Und das könnt ihr alles hören ab nächsten Freitag in der Früh. Da geht es dann nämlich weiter mit unserem Ne Dosis Wissen Spezial in unserem Spezialmonat August. Und ihr wisst ja, wenn ihr noch mehr Infos zu dem Thema haben wollt, holt euch die aktuelle Apothekenumschau. Und wenn ihr zum Beispiel das Interview mit Maren Nessel in voller Länge sehen wollt, dann gibt es das auf unserem Apothekenumschau-YouTube-Kanal. Da findet ihr den Link zu in den Shownotes. Genauso wie den Link zu der Übersetzung des Interviews. Dieses kann man nachlesen auf apothekenumschau.de.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.